Siz bizim Çekoslovakyalılaştırdıklarımızdan mısınız yoksa Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Hallo erstmals, also das war ein türkischer Zungenbrecher, was so viel bedeutet wie gehören Sie zu denen, die wir zu Bürgern der Tschechoslowakei gemacht haben oder zu denen, die wir nicht zu Bürgern der Tschechoslowakei gemacht haben. Ich übrigens bin die Selin und möchte heute die türkische Sprache vorstellen.
Uzun ince bir yoldayım.
Ja, zur türkischen Sprache gibt es eigentlich sehr viel zu erzählen. Ich möchte aber mit dem anfangen, dass die türkische Sprache zu den Turksprachen gehört und dass die Sprache eben uralt ist und mit den im europäischen Raum gesprochenen Sprachen kaum zu vergleichen ist. Es gibt also sehr viele Unterschiede. In der Türkei werden aber auch andere Sprachen gesprochen, weil Türkisch ist die Amtssprache. Es gibt aber auch, glaube ich, 20 Sprachen, die was gesprochen werden. Eine der wichtigsten Sprachen ist, finde ich, Kurdisch, weil es wird von 10 Millionen Leuten ungefähr gesprochen. Richtig heißt Kurdisch aber Kurmanchi. Es gibt also drei Formen von Kurdisch und das meistgesprochene ist eben Kurmanchi. Die kurdische Sprache war, glaube ich, bis vor 5 bis 10 Jahren war es verboten. Man hat also nicht Kurdisch reden dürfen in der Türkei. Und ja, seit, glaube ich, 5 Jahren kann man es sogar als Wahlfach auf Unis unterrichten. Außerdem gibt es Aserbaidschanisch oder Lausuri und Tazaki. Das sind dann so andere Sprachen für die ganzen Minderheiten. Türkisch wird aber auch in Nordzypern, in Mazedonien, Rumänien und sogar in Kosovo gesprochen. Die türkische Sprache ist durch Arabisch, Persisch und Französisch beeinflusst. Das heißt, es gibt viele, sage ich mal, arabische, französische Wörter, die was einfach umgeschrieben sind, die was man fast kaum erkennt, dass halt aus dem Französischen kommt, aber doch Französisch sind. Also es wird alles, englische Wörter, deutsche Wörter und französische Wörter werden umgeschrieben, sodass man es auf Türkisch leicht aussprechen kann. Unterschiede gibt es, wie gesagt, sehr viel. Doch bevor ich zu den Unterschieden komme, möchte ich euch mal Gemeinsamkeiten zeigen. Zum Beispiel das Wort Lichtschalter wurde ins Türkische als Schalter übernommen, also ein bisschen umgeändert und übernommen. Es gibt aber auch sehr viele andere deutsche Wörter in der türkischen Sprache, so wie Bira, also Bier, und Bitter. Bitter wird vor allem gleich geschrieben. Autobahn, also Autobahn, das kommt auch aus dem Deutschen. Und das Wort Joghurt übrigens stammt aus dem Türkischen. Also es gibt, wie gesagt, sehr viele Unterschiede. Es gibt einmal keinen Artikel und es gibt kein grammatikalisches Geschlecht. Was aber Türkisch leichter macht, ist, finde ich, dass es viele Regelmäßigkeiten gibt. Das heißt, eine einmal gelernte grammatikalische Form stimmt in fast allen anderen Fällen. Es gibt also kein Pronomen, so wie im Deutschen, zum Beispiel wie mein, meine, sondern statt den Pronomen hängt man dann an Wortstämme oder so Endungen an. Ja, das gilt dann als Pronomen, aber so als eigenes Wort gibt es das nicht. Zum Beispiel mein Auge, das heißt auf Türkisch benim gözüm oder gözüm. Und Auge alleine heißt göz, das heißt das üm wird einfach dran gehängt. Und das deutsche Wort es, so wie es regnet, gibt es im Türkischen auch nicht. Das darf dann heißen auf Türkisch yağmur yağıyor. Und das heißt dann wiederum wortwörtlich übersetzt Regen fällt. Oder wenn man jetzt sagen will, es ist heiß, dann sagt man hava sıcak. Das heißt wieder wortwörtlich übersetzt, die Luft ist heiß. Es gibt halt sehr wenige Ausnahmen bezüglich Grammatik. man muss sich nicht so wie im Deutschen mit unzähligen Ausnahmen plagen, sondern wenn man es einmal kann, dann kann man es immer. Ich möchte euch ein Gedicht vorlesen, damit man ein wenig die Sprache hört, wie das klingt. Und vielleicht kommt ja ein bekanntes Wort oder Satz vor, den was wahrscheinlich viele kennen werden, was eben Ich liebe dich auf Türkisch heißt. Das Gedicht ist von Nazım Hikmetran. Nazım Hikmetran ist oder gilt als einer der bedeutendsten Dichter und Dramatiker. Und in diesem Gedicht geht es eben um Liebe und Trennung. Und das Gedicht heißt Bir Ayrılık Hikayesi. Das bedeutet eine Geschichte der Trennung. Bir Ayrılık Hikayesi. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir parça gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerce derin, kilometrelerce dümdüz, %100, %1500, %hudutsuz kere yüz. Kadın erkeğe dedi ki, baktım dudağımla, yüreğimle, kafamla. Severek, korkarak, eğilerek, dudağına, yüreğine, kafana. Şimdi ne söylüyorsam, karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana. Ve artık biliyorum, toprağın yüzü güneşli bir ana gibi en son, en güzel çocuğunu emzirdiğini. Fakat neyleyim, saçlarım dolanmış, ölmekte olanın parmaklarına. Başımı kurtarmam kabil değil, sen yürümelisin yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak. Sen yürümelisin, beni bırakarak. Kadın sustu, sarıldılar. Bir kitap düştü yere, kapandı bir pencere, ayrıldılar. Jetzt kämen in dem Gedicht so Buchstaben vor, die gibt es im deutschen Alphabet nicht. Das ist zum Beispiel das C. Das ist so, wie wenn man Tschechien schreiben dort. Also ein C, was unten in der Mitte ungefähr Beistrich hat. Das geht aber durch das C durch, also nicht ganz durch, sondern unten. Eine einzige Buchstabe, das C, steht für TSCH. Und dann gibt es das weiches G, Yumuşak G nennt man es auf Türkisch. Und das ist ein Längenzeichen für den vorausgehenden Vokal. Wenn da jetzt zum Beispiel Dag da steht, also D-A-G, aber über dem G eben ein Akzent, dann heißt es, man verlängert das, also den Buchstaben A. Das würde dann heißen Da. Und Da heißt auf Türkisch Berg. Und dann gibt es eben ein Ü, das ist ein I ohne Punkt. Und dieses Ö wird eben hinten ausgesprochen. Das heißt, man betont dann zum Beispiel ein R. Wenn da hinten, hinter diesem Ö ein R steht, dann wird das so richtig, also das R wird dann so richtig gerollt. So wie wenn man Krawatt sagen darf. Krawatt heißt übrigens Krawatte. Genau, und dann gibt es noch Sch, also das SCH, wie im Deutschen. Ja, steht eben für SCH. Das türkische Alphabet hat übrigens 29 Buchstaben. Das Q wie Quelle fehlt aber, das gibt es im Türkischen nicht. Es gibt auch kein einziges Wort, das was so anfängt wie Quelle. Deswegen braucht man es, glaube ich, auch nicht. Und sonst kann ich nur zur Sprache sagen, dass eben das Türkisch, was in Istanbul gesprochen wird, ganz also ganz anders ist, als wie wenn man Türkisch in Antalya oder in Trabzon oder in Ankara redet. Es gibt also sehr viele Dialekte. Fast jede Stadt hat einen eigenen Dialekt. Und es ist eigentlich relativ schwer, dass man den anderen versteht, weil die Dialekte sind sehr unterschiedlich. Aber so in Zeitungen oder Fernsehsendungen oder Radiosendungen wird eben eigentlich nur Hochtürkisch gesprochen, weil das Dialekt ist halt nicht angemessen, dass man Dialekt redet, wenn man bei einer Radiosendung oder im Fernsehen ist. Man redet nicht Dialekt, weil man weil es die anderen oder weil die Person das peinlich findet. Ist irgendwie abwertend, wenn man Dialekt redet. Ist also nicht so wie in Österreich. Wir können reden, wie wir wollen. Keiner sagt was. Ja, genau, das türkische Nationalgetränk. Glauben immer alle, wir trinken einen türkischen Kaffee. Ist leider nicht so, weil der türkische Kaffee wird eigentlich sehr selten getrunken. Man trinkt eigentlich immer nur Schwarztee. Und zwar, es wird überall und zu jeder Zeit und zum Essen und beim Frühstücken und am Abend und in der Nacht und einfach immer nur Schwarztee getrunken. Und ein anders oft getrunkenes Getränk ist Ayran. Das ist eine Mischung aus Joghurt, Wasser und Salz. Das gibt es, glaube ich, auch noch in der Türkei. Und was ich an sich sehr lustig finde, da bin ich aber erst vor 2 Jahren, glaube ich, draufgekommen, dass es, glaube ich, überall auf der Welt steht auf den Stopptafeln Stopp da. Ist auf Englisch Stopp. Nur in der Türkei haben sie es übersetzt und auf Stopptafeln steht Tour. Das heißt, als weiß ich nicht, Tourist oder so, darf man nicht einmal erkennen, dass das eine Stopptafel ist. Das finde ich halt voll lustig. Da sieht man wieder, dass die türkische Sprache für die Türken eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Man übersetzt einfach alles und man schreibt alles um, so quasi, dass alles so klingen sollte wie türkisch. Ja, zur Kultur kann ich sagen, dass die Türken sehr traditionsbewusst sind. Das heißt, die Tradition wird einfach von Generation zu Generation weitergegeben und bleibt eigentlich immer gleich seit Jahrzehnten, seit Jahrtausenden, glaube ich mal, dass immer schon so war und dass es so bleiben wird. Die Kultur geht sogar manchmal auch vor dem Glauben. Ich glaube, sehr wichtig ist in der Kultur sind einmal die Hochzeiten. Weil das wird dann alles so übertrieben. Also wenn jetzt 2 Menschen in einer Beziehung sind und heiraten wollen, dann kommen mal die Eltern von dem Jungen, besuchen halt die Eltern vom Dirndl und bitten um Erlaubnis. Dann wird ein Versprechen gemacht, das heißt, man tut die Ringe auf, das sind 2 eher nicht so teure Ringe. Das nennt man dann Versprechen. Das wird dann wirklich viel groß gefeiert mit Torte und man lädt Familie und Bekannte und alles Mögliche ein. Dann gibt es die Verlobung. Da gibt man dann die Ringe vom Versprechen zurück und kriegt dann teure Ringe. Die Verlobung schaut ungefähr so aus wie eine österreichische Hochzeit. Wobei man sagen muss, dass weit mehr Leute kommen. Und dann gibt es vor der Hochzeit noch die Hennernacht. Da feiert halt die Braut mit ihren Freundinnen und mit der ganzen Familie wieder gemeinsam. Das schaut dann auch aus wie eine kleine Hochzeit. Ja, und die Hochzeit ist dann riesengroß und es wird nur getanzt. Man redet eigentlich viel, es wird getanzt und dem Ehepaar wird halt voll viel Gold und voll viel Geld geschenkt. Und zwar öffentlich, weil da steht dann einer vorne mit Mikrofon und sagt von der Tante des Brautes einen goldenen Ring oder etc. Oder vom Papa, vom Bräutigam 100 Euro. Ja, und das sind so quasi so Statussymbole, sage ich mal, Hochzeiten. Und Goldschenken und Eheringe, das ist einfach, das stärkt so quasi die Identität. Und deswegen wird auch sehr viel Wert drauf gelegt. Zur Musik kann ich sagen, dass es sehr viele unterschiedliche Musikrichtungen gibt in der Türkei. Also so quasi jede Stadt hat eine eigene Musik. Zum Beispiel ist die Musik im Norden von der Türkei ganz anders als wie im Süden. Und auch die Tänze sind ganz unterschiedlich. Es gibt also nicht wirklich einen einheitlichen türkischen Tanz, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Tänze. Es gibt einmal die türkische Volksmusik. Da kommt das Instrument Saz sehr oft vor. Das ist, schaut aus wie eine Gitarre, hat aber vier Saiten. Und von der Länge her ist eigentlich auch länger als wie Gitarre. Und klingen tut es eigentlich wie eine Gitarre, nur, ich glaube, etwas tiefer als die Gitarre. Also dieses Instrument Saz wird im Süden und im Osten von Türkei eher gespielt. Dann gibt es wiederum ein anderes Instrument, das heißt Kemençe. Ausschauen tut das wie eine Geige, nur man spielt es halt ganz anders und es hat wirklich sehr viele Saiten. Und ob es da wirklich Noten dafür gibt, weiß ich nicht, weil irgendwie schaut das dann alles aus beim Spielen, wie wenn man einfach so spielt. Klingt aber auch ganz anders. Genau, Dudelsack gibt es in der türkischen Musik sehr viel. Ja, und sonst halt das Übliche. Was ich sehr mag an der türkischen Musik, ist die Rockmusik, weil das machen sie echt gut. Und sonst gibt es eigentlich klassische türkische Musik, klassische Rockmusik und Popmusik, Hip-Hop, Rap, also alle Richtungen. Ich möchte mich jetzt auf Türkisch verabschieden. Auf Wiedersehen, Görüşürüz und Güle Güle.